England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Klaus, ich glaube, heute bist du irgendwie giftig auf mich, ne?
Nee, da hast du was verwechselt. Heute geht es um Gift.
Heute, lieber Alex, möchte ich dich mal an einen Ort entführen, an dem du garantiert noch nie gewesen bist und der zu den gefährlichsten Plätzen Englands gehört.
Ach, also da machst du mir schon ein bisschen Angst. Wo soll denn das bitte sein? Ich war ja schon fast überall.
Ja, das glaube ich, aber da nicht. Denn sozusagen ganz oben auf der englischen Landkarte, kurz vor Schottland, warst du meines Wissens noch nicht. Und das ist die Grafschaft Northumberland auf Alnwick Castle. Wer es wissen will, Alnwick Castle geschrieben.
Wir reden
ja hier schon ein bisschen schottisch. Und das liegt ganz oben an der Ostküste Englands, rund 90 Meilen südlich von Edinburgh. Und ist der berühmte Sitz der Percys, sicher auch schon mal gehört, der Dukes of Northumberland. Und da habe ich auf meiner Schottlandreise extra einen kleinen Stopp gemacht, um mir dieses Schloss anzuschauen. Und ich sagte, das sieht total mittelalterlich aus. Also wirklich auch ein bisschen spooky, ehrlich gesagt.
Alnwick Castle, irgendwo erkenne ich diesen Namen. Sind da nicht die Filme wie Harry Potter oder Robin Hood und Maria Stuart und so weiter
gedreht worden? Ja, jetzt hat er es. Er hat es. Genau. Sogar ziemlich viele Filme. Alle Harry Potters, um genau zu sein. Denn das war ja das Hogwarts-Gebäude. Aber auch Filme wie Transformers zum Beispiel. Und es ist nach Windsor Castle der zweitgrößte Adelssitz Großbritanniens. Also da kannst du dir vorstellen, was das für ein Riesenteil ist.
Das klingt ja doll, aber was soll denn daran gefährlich sein überhaupt?
Naja, weil es ja spukt.
Ach so.
Im Ernst. Richtig gefährlich ist der Garten des Schlosses. Es ist nämlich der giftigste Garten der Welt.
Ach, hör auf. Du meinst wegen der Pflanzen oder was? Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Agatha Christie gelesen. Bei der gibt es ja auch immer so giftige Pflanzen und so Zeug, was dann verabreicht wird in Krimis, ne?
Ja, das hast du schon richtig in Erinnerung. Denn die war ja auch mal Apothekenhelferin und hat das natürlich immer für ihre Bücher genutzt. Aber was man im Poison Garden, also im Giftgarten von Alnwick Castle angepflanzt hat, das ist wirklich noch mal eine Nummer mehr.
Echt?
Diese Pflanzen sind so gefährlich, dass man sie zum Teil mit Käfigen schützen muss. Und ganz ehrlich, da kommt man auch nur mit speziellen Führungen aufs Gelände. Also im Grunde ist man da tatsächlich in Lebensgefahr, wenn man nicht aufpasst. Und man muss wirklich sehen, dass man nicht an irgendeine Pflanze kommt beim Rumlaufen.
Also da kannst du Gift draufnehmen, oder?
So kannst du wirklich sagen.
Und du bist wirklich dort gewesen. Das ist ja doch irgendwie auch mutig.
Ja, ich bin ja manchmal auch mutig.
Ach.
Und dieser Besuch hat alles im allem, das muss ich wirklich sagen, mich ungeheuer fasziniert. Ich hatte schon viel erwartet, aber die Sache hat das alles nochmal übertroffen. Denn du betrittst das Gelände schon mal durch ein riesiges schwarzes Eisengitter. Also das sorgt schon mal gleich für Respekt. Mhm. Und dann wirst du an ungefähr 100 hochgiftigen oder doch zumindest schwer narkotisierenden Gewächsen entlang geführt. Und ich sag dir ganz ehrlich, da hast du die ganze Zeit eine Gänsehaut. Denn du weißt ja, wie oft auf der Welt mit diesen Giften schon gemordet wurde. Mhm. Von der Römerzeit bis heute. Denk mal, das wirst du ja auch noch kennen aus deinem Unterricht, den Schierlingsbecher von Sokrates.
Ach.
Oder?
Weißt ja, du ja, auch noch? Ja, genau. Ja,
oder
ja.
Die Morde der Renaissance. Da soll ja die berühmte römische Giftmischerin Julia Tophana, glaube ich, hieß sie, im Auftrag von Frauen 600 Männer ermordet haben.
Ist nicht wahr.
Und zwar durch eine Mischung aus Arsen, Blei und Belladonna.
Oh Gott, das ist ja alles Wahnsinn. Aber verstehe ich das richtig? In diesem Alnwick Castle sind jetzt nicht nur exotische Giftpflanzen im Garten, sondern vielleicht auch ein paar nette Röschen oder sowas.
Nee, Röschen sind da nicht, es sei denn, sie sind giftig. Naja, das ist ja das Verrückte. Die meisten dieser Pflanzen stammen aus Europa. Und ganz viele, wie zum Beispiel Goldregen oder Taxus, haben wir alle ja in unseren Garten. Hören wir doch mal rein, was der Chefgärtner und seine Mitarbeiter über ihre gefährliche Arbeit zu erzählen haben. Jede Pflanze in diesem Garten ist giftig und kann dich töten. Das ist Riesenbärenklau. Er wird 2,5 Meter groß, ist phototoxisch, verbrennt die Haut und verursacht bis zu 8 Jahre lang Blasen. Dieser Garten befindet sich im alten Schlosspark in Northumberland. Wir haben rund 95 Pflanzen und erweitern die Sammlung ständig. Diese Pflanze hier ist Aconitum oder Eisenhut. Alles an ihr ist giftig. Ihre zerdrückten Beeren würden dich töten, auch die Blätter, die Wurzeln und der Stamm. Wir müssen unsere unsere Pflanzen pflegen und wir tun das mit großer Vorsicht. Wenn wir es mit besonders gefährlichen Pflanzen zu tun haben, bedecken wir unsere Haut.
We have to be very careful of the way we operate. So we have to cover some of our skin when we deal with particularly dangerous plants.
Really, really surprising on how many.
Wirklich überraschend, wie viel davon in jedem Garten steht mit diesen Reaktionen auf einen.
Never knew that they could have the reaction that they could give you.
This one will be a great example. This is the laburnum tree.
Das hier ist Goldregen, die zweitgiftigste Pflanze in Großbritannien. Viele haben ihn wegen der herrlichen Blüten im Garten im Frühjahr und frühen Sommer. Das Gift heißt Cytisin. Wenn ein Ast auf dem Boden fällt, dort monatelang liegt und ein Hund drüber läuft, wird er den Spaziergang wahrscheinlich nicht mehr beenden können.
Out in public spaces will be things like rhododendrons. They contain a poison in the leaves called cryanotoxin.
Überall wächst auch Rhododendron. In seinen Blättern ist Cryanotoxin, das das zentrale Nervensystem angreift. Das Gift greift auch den Boden an, sodass dort nichts mehr wachsen kann. Deshalb kann die Pflanze sich so gut verteilen. Eine kleine Dosis aus der Blüte verursacht Halluzinationen. Große Dosen sind tödlich. Das hier, der Kirschlorbeer, ist eine Pflanze, der man lieber aus dem Weg geht, denn der ganze Busch ist tödlich. In seinen Blättern befinden sich zwei chemische Komponenten. Jede für sich ist harmlos, aber zusammen entsteht Cyanidgas.
One plant in here that you don't need to eat, touch or smell, but it still has the potential to kill you. Whole of the bush is poisonous, but in those leaves there are two chemical compounds that by themselves are harmless, but when you mix them together, they produce cyanide gas.
A lot of these plants, I think, might have been there before we came along.
Viele dieser Pflanzen waren ja vor uns da und es ist an uns, Umgang und ihren Nutzen mit ihnen zu lernen.
A lot of the plants in here are used for good. They're not all bad.
A number of plants that bring cures for diseases.
Viele Pflanzen hier heilen auch, so wie die Eibe, der giftigste Baum in Großbritannien. Die Eibe enthält Toxine, die dich in 20 Minuten töten können. Sie produziert aber auch Taxin, das gegen Brustkrebs eingesetzt wird. Hier sind auch viele gewöhnliche Pflanzen aus dem Cottage-Garten. Sie wachsen in vielen Gärten und die Leute ahnen nicht, wie gefährlich sie sind. Das hier ist Atropa belladonna, die schwarze Tollkirsche. Vier Beeren davon töten ein Kind. Die Leute sind fasziniert von Giftpflanzen und mir macht Sorge, wie viel sie davon zu Hause haben. Sie unterschätzen völlig die Macht dieser Pflanzen auf uns.
Oh, mein lieber Schieber, da kriegt man noch richtig Gänsehaut. Ich habe ja mal gelesen, dass ungefähr 80% aller Pflanzen irgendwelche Giftstoffe enthalten, quasi als Feindabwehr von ihnen selbst. Stimmt das überhaupt?
Ja, ja, das sagen sie im Poison-Garten auch. Und man weiß es ja selber, nimm mal einen Apfel in die Hand. Ja? Mhm. Warum kriegen viele Leute eine Allergie? Weil da ein Abwehrstoff gegen Mitfresser ist.
Ist nicht wahr. Also ich ahne ja schon, warum du extra nach Anik Castle gereist bist. Es geht wahrscheinlich wieder um einen deiner neuesten Krimis, richtig?
Ja, ja, ein neuer, der jetzt in dieser Woche erscheint oder als E-Book sogar schon erschienen ist. Und ja, da musste ich ein bisschen recherchieren.
Und welchen Titel hat dein Buch dieses Mal? Ich meine, das vorige war ja schon ganz lustig mit vier Schafe und einem Todesfall. Und ich weiß ja, du schreibst ja deine England-Krimis auch noch immer unter einem Namen und einem Pseudonym, nämlich Thomas Chetwin. Was hat es denn damit eigentlich nochmal auf sich?
Ja, den Namen Chetwin gab es in einer meiner Großmutterlinien. Ja, und mein neuer Roman heißt Das Lamm, das zu viel wusste.
Das kann doch alles nicht wahr sein.
Ja, und ist natürlich auch wieder im Rowohlt Verlag erschienen. Und diesmal geht's um einen Giftmord mit blauem Eisenhut. Und das war ja früher ganz interessant, wenn man sich damit beschäftigt, eines der meistbenutzten Gifte, um Widersacher aus dem Weg zu räumen.
Ehrlich?
Du weißt vielleicht, vor allem Frauen morden mit Giften, weil das ist nicht so blutig. Man muss da nicht so schrecklich rumstechen, ja, wie die Männer das öfter tun. Und übrigens, auch ganz lustig, man hat mich bei meinen Recherchen natürlich im Giftgarten auch ganz schnell ertappt über meine vielen Fragen, die ich da gestellt habe. Denn die Gärtner hatten mit mir, wie ich feststellen musste, nicht zum ersten Mal einen Schriftsteller auf dem Gelände.
We get some people that come that say they're authors.
Hier kommen natürlich auch andere Autoren her, die richtig gute Giftpflanzen suchen für ihr Buch. Gifte, die man nicht nachweisen kann. Ihre Figuren sollen nach der Tat ungeschoren davonkommen.
So they want to know how to do it, with what plant, and how to kind of get away with it.
Na bitte, du bist nicht allein, mein Freund. Deine Kollegen waren also auch schon da, aber was sind nun hier bei uns die giftigsten Pflanzen? Wollen wir dann doch mal festhalten, was wir gehört haben? Es gibt also Eibe, Goldregen, Eisenhut, das haben wir schon alles gelernt. Aber was gibt's denn noch so?
Naja, zum Beispiel Herbstzeitlose, total giftig. Ah. Auch Seidelbast, Pfaffenhütchen, Maiglöckchen.
Maiglöckchen, die netten Dinger, die ich immer meinen Eltern gebracht habe.
Aber was meinst du, wie oft in Deutschland jedes Jahr im Frühjahr, wenn Maiglöckchen und Bärlauch wachsen zur gleichen Zeit, die beiden verwechselt werden, so dann hast du eine kleine Maiglöckchenvergiftung. Und dann haben wir noch Stechpalme natürlich und Tollkirsche, das wissen ja viele zum Glück. Und die Liste ist natürlich noch viel, viel länger. Aber gerade wenn man Kinder im Garten hat, lohnt es sich, glaube ich, tatsächlich mal ein bisschen darüber zu lesen, um vorbereitet zu sein, was man Kindern nicht in die Hand drückt.
Oder im Garten wachsen lassen. Aber kommen wir nochmal zurück zum blauen Eisenhut. Der heißt ja im Fachjargon Aconitum. Warum hast du jetzt gerade den für dein neues Buch gewählt?
Naja, Eisenhut ist, wie gesagt, ein altes, probates Mittel, um jemanden aus dem Weg zu räumen. Und Eisenhut ist etwas, das tatsächlich ja auch verfügbar ist. Also wenn jemand morden will, dann ist es verfügbar. Es ist nachweisbar, es ist leider auch ein schreckliches Gift und in diesem Fall wollte ich für den Mordfall etwas, was ein paar Konsequenzen
hat. Jetzt hast du mich aber noch neugieriger gemacht. Um was geht's denn jetzt wirklich in deinem neuen Krimi? Darfst du schon ein bisschen spoilern? Ich habe ja im ersten Krimi da mit den vier Schafen diese hinreißende Schaffarm noch im Kopf. Kommt die auch wieder vor?
Ja, es ist wieder ein Krimi-Fall mit der Familie Doyle. Der Roman spielt ja auch wieder in Cornwall. Und die Doyles sind eine kornische Großfamilie. Es gibt natürlich wieder Großmutter Emily mit ihrem britischen Humor und ihrem beißenden Humor und ihrer Tatkraft. Und natürlich wieder als eine der Hauptfiguren Kate Doyle, die mit ihrem Lebensgefährten hier auf der Farm lebt und die ermittelt. Aber es werden ja alle Familienmitglieder eingespannt. Und so wird es, glaube ich, wieder eine ganz vergnügliche und hoffentlich auch spannende Unternehmung.
Also, das muss ich unbedingt lesen. Sag mal, irgendwie hast du es aber mit den Schafen. Wie gesagt, der letzte spannende, den ich von dir gelesen habe, war Vier Schafe und ein Todesfall. Jetzt der neueste heißt nochmal?
Das Lamm, das zu viel wusste.
Siehste?
Und natürlich also sind wir wieder bei den Schafen. Ja, aber da muss ich dir was dazu sagen, Alex. Die Schafe, ich weiß, jeder findet Schafe ganz niedlich, wenn man so an der Weide vorbeigeht. Aber wir beide sind ja auch schon mal auf einer Schaffarm gewesen.
Haben wir
mal, was unser Farmer uns da für tolle Geschichten erzählt hat. Und Schafe sind ja wirklich die Lebewesen auf der Welt, die die Menschheit über Jahrtausende ernährt und gewärmt haben.
Das ist richtig.
Ohne die Schafe wären wir alle nichts. Und in England schon gar nicht. Und die Schafe sind hochintelligente Wesen. Ich weiß, ob du das wusstest, dass Schafe sich zum Beispiel bis zu 50 unterschiedliche menschliche Gesichter
echt? Einprägen können. Umgekehrt geht das nicht. Ich bin ja schon froh, dass ich mir deins einprägen kann.
Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ein Schaf sich dich merken würde, aber so, wenn du Glück hast, bist du bei den 50 dabei.
Das ist so unglaublich mit dem Mann. Sag mal, jetzt bist du ja wieder als Autor tätig. Viele kennen dich aber noch vor allem als Fernsehmacher. Hast wichtige Programme erfunden wie die Rosenheim-Cops, die Pilcher-Filme haben ja schon oft gesagt, Traumschiff, Schwarzwaldklinik und so weiter und so weiter. Stubbel zum Beispiel ist ja auch wieder ein Krimi. Aber wie lange bist du jetzt schon Autor?
Naja, also natürlich kennen mich viele aus diesem Bereich. In Wirklichkeit bin ich mein ganzes Leben lang schon Autor, denn ich habe mit Anfang 20, habe ja Literaturwissenschaft studiert, schon während des Studiums habe ich einen Literaturclub gegründet, dann habe ich angefangen, Hörspiele zu schreiben. Und mein erstes Hörspiel, das war ja damals eine ganz tolle Sache, Hörspiele, ich meine, heute hört die kaum jemand. Ja, jetzt gibt's heute
Podcast
ja, genau, sozusagen. Aber damals war das eine ganz tolle Disziplin, auch eine literarische. Und ja, dann hat der Südwestfunk, da war ich glaube ich 23 oder so, mein erstes Hörspiel gekauft und gesendet. Es folgten dann weitere. Dann habe ich auch Radio-Features viele geschrieben. Da haben sie damals sogar, es gibt irgendwo beim Südwestfunk noch ein Interview, da war ich glaube ich 23 oder 24, mit mir als junges, hoffnungsvolles Talent. Da hast du natürlich dann in dem Alter selber gleich dran geglaubt. Aber dann war ich Mitte der 80er Jahre einer der meistgespielten Hörspielautoren in Deutschland. Dann kamen meine Romane, dann kamen meine Reisebücher, vieles, vieles mehr.
Ach, das ist ja mal eine schöne Arbeit, die du dir da gegönnt hast. Und bleibst du auch deinem England immer wieder treu? Wenn wir jetzt an deine Romane nochmal rangehen, ich weiß ja noch, wie mir mal Rosamund Pilcher in einem Interview erzählt hat, wie sie einen Roman aufbaut. Das ist ja vielleicht beim Krimi das Ähnliche. Vielleicht sogar noch schwieriger, weil man ja da nicht zu früh verraten darf, wer der Mörder ist und so weiter. Ich habe mal Hildegard Knief, die große Knief, interviewen dürfen. Weiß man ja, das Buch Der geschenkte Gaul. Und die hat mir mal gezeigt, da habe ich sie besucht, dass sie auf Wäscheleinen gespannt ihre Romanseiten fürs neue Buch irgendwie hatte, damit sie, wenn sie dann weiß, das war Seite 12 und die möchte sie mit Seite 79 tauschen, kann sie das viel schneller machen. Also jeder hat da so seine Tricks. Wie gehst du vor, technisch auch, wenn du jetzt so einen Krimi schreibst?
Das ist natürlich eine typisch knepsche Idee, würde ich sagen. Also der Gedanke, dass ich an einer 100 Meter langen Wäscheleine mit 300 Seiten rumwetze und die Seiten vertausche. Nein, im Ernst, wie, glaube ich, die meisten Profis, man hat ein Konzept. Es gibt ja ein Exposé, das man macht man für sich, natürlich auch für die Partner im Verlag. Da ist die Story im Wesentlichen skizziert. Aber du als Autor hast das ja fast alles schon im Kopf. Natürlich gibt es, und die Figuren sind klar, die Charaktere sind klar, vieles entwickelt sich natürlich erst beim Schreiben. Und es gibt immer wieder Situationen, das ist tatsächlich so, dass die Figuren dir beim Schreiben sagen, nee, es wäre jetzt eigentlich viel witziger, wenn ich da auftauchen würde und nicht da.
Echt? Also da gibt es, musst du wieder alles umstellen.
Ja, und du stellst um, aber das sind ja sozusagen Anregungen, die den Stoff beflügeln. Und das ist eigentlich mit der schönste an Arbeit. Aber im Wesentlichen bin ich, wie wirklich auch, eigentlich glaube ich auch alle großen Autoren auf der Welt, hat das sehr viel mit Handwerk zu tun. Morgens sich an den Schreibtisch setzen, arbeiten bis zum Spätnachmittag, manchmal auch bis abends. Oft vergesse ich das Mittagessen in der Zeit.
Zum Versinkst Beispiel. In deiner Welt und ja, deine Frau stört dich
immer mit einer Tasse Tee, oder? Ja, da sind ganz schnell mal 2-3 Stunden vergangen. Ja,
sauber.
Und du tauchst ein. Aber das ist sozusagen, ja, es ist richtige harte Arbeit über Monate.
Sag mal, da fällt mir ein, bei einer der letzten Cornwall-Reisen hast du mir noch irgendwann mal angedeutet, du hättest in jungen Jahren auch schon irgendeinen berühmten Autor kennengelernt, der dir auch ein paar Tipps gegeben hat, vielleicht auch diesbezüglich, was die Technik des Schreibens angeht. Und wer erwartet das nochmal?
Ja, da haben wir mal über Georges Simenon gesprochen.
Oh, der von Inspektor Maigret.
Maigret, ja, der hat ja 75 Maigret-Romane und über 100 andere. Ja, und ich hatte, da muss ich aber mal kurz ausholen, ich habe als Student immer fleißig gejobbt und war 1970 in der Schweiz unterwegs, um in einem Hotel zu arbeiten. Und war in Lausanne. Und habe in Lausanne in dem berühmten, damals berühmten Royal Savoy, das war ein 5-Sterne-Hotel, gearbeitet.
Hätte ich auch nichts anderes zugetraut. Ne? Andere fangen im Gasthof an, ja, ist natürlich ein 5-Sterne-Hotel.
Ich besitze heute noch ein sehr nettes Zeugnis als Commis de Rang. Das sind die Burschen, die das Essen auftragen.
Na, das schickst du mal rüber.
Ja, das ist ja ganz nett. Naja, und dort bin ich also gewesen im Sommer. Und wir hatten viele Gäste. Ich habe die Königin Mutter von Spanien bedient. Ja, nee. Die lebte. Klaus. Das war die Mutter von Juan Carlos. Die Großmutter war im Exil und war ein Jahr vorher gestorben. Die waren ja alle in der Schweiz, ja, oder auch Hedy Kent und die wohnt, also es war ja voller Hochadel. Und wurden eigentlich
bist
nur.
Du rumgelaufen,
da bin ich rumgelaufen, ja, hab bedient. Abends musste man immer einen blauen Salon servieren, da gab es Empfänge. Und das war, Alex, das war eine Zeit, die kann man sich heute gar nicht, da war ich sozusagen Zeitzeuge einer untergehenden Epoche. Denn da waren ja viele, was es heute gar nicht mehr so gibt, viele des Adels haben so ein Luxushotel als, als Altersheim benutzt.
Ja, ja.
Wir haben ein, zwei Zimmer gehabt, wohnten dort 10, 15 Jahre, hatten Personal. Und ich sage dir, was es auch noch gab, es gab immer einen Tisch für Chauffeure und einen Tisch für die Hofdamen, für die Begleitdamen.
Du bist bei den Hofdamen gesessen. Nee, Entschuldigung, bei den Chauffeuren. Ja,
genau. Nee, das war ja ganz nicht gut. Ich war ja
Spaß.
Ein netter junger Bursche damals. Und da wurde ich von den Damen, da war zum Beispiel griechische Prinzessinnen. Und die haben mich dann immer an ihrem Tisch gefüttert mit, das weiß ich noch
so einer Geist. Bist du lässt dich von Prinzessin
kleinen grünen Nüsschen da.
Ah, okay, sag mal. Aber jetzt nochmal zum Georges Simenon. Den hast du gesprochen.
Genau, also nein, Georges Simenon war ein Gast, der regelmäßig kam zum Essen. Er war ja eine eindrucksvolle Person, hat ja auch lange in Amerika gelebt mit so einer dicken Hornbrille. Und dem hatte unser unser deutscher Chefkellner hatte dem erzählt, dass ich Literaturstudent bin und schreibe und so weiter. Und dann kamen wir ins Gespräch und hat er gesagt, zeig mir doch mal was.
Echt?
Dann habe ich mich hingesetzt, nachts, hatte zwei kleine Erzählungen, die habe ich ins Englische übersetzt und habe ihm die gegeben, als er am nächsten Tag wiederkam. Und dann kam er, glaube ich, über eine Woche gar nicht.
Oh.
Und irgendwann saß er wieder da und dachte ich, naja, also ich werde jetzt nicht fragen. Und dann hat er gewunken und dann haben wir uns unterhalten. Er hat gesagt, also er hätte es gelesen. Hat es tatsächlich gelesen, wie ich gemerkt habe.
Yes.
Und fand das ganz wunderbar und ich soll bloß weitermachen. Und er hat mir einen Rat gegeben und das ist das Entscheidende. Der war ja Journalist. Herke war ja aus Lüttich, Belgien, und hat in Belgien als Journalist gearbeitet und hat immer später gesagt, durch diese journalistische Arbeit hat er die Menschen sozusagen nackt dargestellt, ohne dass sie irgendwo verbrämt waren.
Mhm.
Und diesen Tipp hat er mir gegeben, hat gesagt, wenn du schon jetzt Literatur studierst, ja, das ist ja eigentlich viel zu was ganz Feines, schau mal zu, dass du vorher ein paar Erfahrungen als Journalist sammelst. Und das, genau das habe ich aus dem Grund, weil er mir das gesagt hat, getan. Und ich sage dir, das hat mir bis heute unendlich viel geholfen.
Deswegen bin ich in meinen jungen Jahren auch Journalist, wollte ich immer werden und bin geworden, weil ich eigentlich Autor werden wollte. Aber zum Autor habe ich es nur einmal gebracht, aber nicht so erfolgreich wie du. Ja, also so ist das schön. Ich denke mal, wir würden unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine große Freude machen, wenn die auch ein bisschen beteiligt wären an diesem Werk, das wir gerade besprochen haben. Ein Lamm, das zu viel wusste. Oder das Lamm,
das Lamm, das zu viel wusste.
Würden wir jetzt 5 schöne Bücher verlosen. Wer uns zuerst eine WhatsApp schreibt, und da kriegt er ja natürlich in unserem Fließ Text wieder die genaue Adresse und alles, der bekommt jetzt, wenn er den Namen und Adresse hinterlässt, von uns eines dieser wunderschönen Bücher, persönlich auch noch mit einer Widmung von unserem Dr. Klaus Behling. Ich fand's toll, dass wir mal drüber gesprochen haben und ich werde mir das Ding auch gleich mal reinziehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und jetzt beim Pflanzen im Garten und so weiter immer besonders vorsichtig.
Besonders vorsichtig sein und du kriegst von mir zu dieser Sendung einen Roman von Maigret, weil die sind immer wieder lesenswert.
Oh, super. Ich danke dir. Alles Gute.
Also, bis servus. Bald. Danke.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.